Hi.
Ja, liebe Leute, hier seid ihr richtig und ihr hört das Informationsmagazin A bis Z Spezial. Ich bin Earthman from the Underground und der sagt wie immer, hallo Leute.
The heat of the sun stayed on through the night. Made specters of strangers playing games with my sight. I passed through the station, a face in the crowd. The whistle was blowing, the barrier came down. There was my baby in another's embrace. I called out her name in shame and disgrace. Yes, I had. The slider moves down, we were joined at the hip. Stealing the groove, the widening gap. Unfastening rails from a past with no map. Yes, I have ghosts, a fleeting sight. It's always a living that are haunting my night.
Der bekannte Musiker David Gilmour konnte in diesem Jahr, genauer gesagt am 6. März, seinen 80. Geburtstag feiern. Das bedeutet, sein Geburtsjahr ist 1946. Und wenn ihr euch denn etwas in der Musik auskennt, naja, und da wisst ihr ja eh Bescheid, dann ist euch auch bekannt, dass David Gilmour, naja, der Mensch dahinter Pink Floyd gewesen ist. Sänger, Gitarrist und Titelschreiber. Und zu seinem 80. Geburtstag, da habe ich euch mal den Titel Yes, I Have Ghosts herausgesucht aus dem Album Luck and Strange. Naja, und ihr habt auch mitbekommen, dass hier noch eine Dame mitmusiziert hat. sowohl Gesang als auch Harfe oder sowas ähnliches. Und das war seine Tochter Romani Gilmore. Das heißt, Vater und Tochter haben hier mal zusammen musiziert. Schöne Sache. Schönes, ruhiges Teil. So, was erwartet euch heute hier bei A bis Z Spezial, dem Informationsmagazin? Es geht am Anfang um invasive Pflanzenarten und invasive Tierarten hier im Stadtgebiet Erfurt. Dann um den Erdboden des Jahres 2026. Dann stelle ich euch die Sonderausstellung im Naturkundemuseum Erfurt vor, die aktuelle Sonderausstellung. Und dann geht es noch um die Baustellensituation 2026 hier in der Stadt. Volles Programm. Mal sehen, was da so dann noch alles an Musik reinpasst. Schöne Sachen habe ich euch herausgesucht. Und hier und da sind doch Überraschungen dabei. Und der nächste Titel, das ist auch schon gleich so eine Überraschung. Und da würde ich jetzt erstmal nichts ansagen wollen, sondern erst hinterher. Denn der Titel, das ist schon die Überleitung zum ersten Thema. Aber jetzt geht es erstmal hier los mit der ganzen musikalischen Sache.
Arten von Rosen, Tulpen und Narzissen leisten sich heute die kleinsten Leute, das will ich alles gar nicht wissen. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, hollari, hollari, hollaro. Was brauch ich rote Rosen, was brauch ich roten Mohn, hollari, hollari, hollalaro. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, hollari, hollari, hollaro. Frauen ähnlich den Blumen, die sie gerne tragen. Doch ich sag täglich, das ist nicht möglich, was sollen die Leute sonst von mir sagen? Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, hollari, hollari, hollalaro. Was brauch ich rote Rosen, was brauch ich roten Mohn, hollari, hollari, hollalaro. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, hollari, hollari, hollaro. Heute um 4 klopft's an die Türe, nanu Besuch so früh am Tage. Es war Herr Krause vom Nachbarhause, er sagt, verzeihen Sie, wenn ich frage. Sie haben doch einen Kaktus auf Ihrem kleinen Balkon, hollari, hollari, hollaro. Der fiel soeben runter, was halten Sie davon, hollari, hollari, hollalaro. Er fiel mir aufs Gesicht, ob's glauben oder nicht. Jetzt weiß ich, dass ihr kleiner grüner Kaktus sticht. Bewahren Sie Ihren Kaktus gefälligst anderswo. Hollari, hollari, hollararo. Ja.
Das ist ein sehr bekannter Titel, ein bekannter alter Schlager von den Comedian Harmonists mit Veröffentlichung 1934. Melodie und Text vom Original stammen von Berthold Reisfeld und Rolf Marbot. Nur, ihr habt mitbekommen, das waren nicht die Comedian Harmonists, sondern ein Musikprojekt namens Rekuret. Der Titel, der nennt sich Mein kleiner grüner Kaktus und ist eine Einzelveröffentlichung. So, damit bin ich beim ersten Thema dieser Sendung. Im Frühjahr vergangenen Jahres, da bin ich ja mal wieder im Kejani-Park hier rumgefahren und habe mich da über schön gelb blühende Pflanzen gewundert. Da dachte ich zuerst, naja, das könnte ja irgendwie Raps oder sowas ähnliches sein. Blüht schön, steht eine Weile rum, vertrocknet und dann ist es weg. Und ein paar Tage später, naja, da waren diese gelben Pflanzen dann doch irgendwie gezielt umgelegt worden. Und da dachte ich schon, naja, könnte eine invasive Pflanzenart sein. Und dann hatte ich vor nicht allzu langer Zeit zu diesem Thema auch mal was gehört. Und zwar von einer Jahresstichzahl 1492, dass man da so ein bisschen in der Biologie sagt, die Arten, die es davor hier schon, ich sage es einfach mal, im Stadtgebiet Erfurt gab, das waren heimische Pflanzen. Die Arten, die danach erst nachweislich sich hier angesiedelt haben, das könnten eventuell invasive Pflanzen schon gewesen sein, beispielsweise mit Kolumbus, der irgendwie von Amerika rübergekommen. Finde ich jedenfalls ganz spannend, diese Aussage. Und um invasive Pflanzenarten und Tierarten hier im Stadtgebiet Erfurt, da geht es jetzt in zwei Teilen. Und im Studio ist jetzt Jens Düring vom Umwelt- und Naturschutzamt. Er ist dort Abteilungsleiter und auch der stellvertretende Amtsleiter. Hallo, Herr Düring.
Hallo.
So, da lege ich mal gleich los. Wie und in welchem Umfang siedeln sich hier invasive Pflanzenarten im Stadtgebiet an?
In welchem Umfang, das können wir natürlich nicht genau sagen. Das ist ja ein fließender Prozess. Was wir aber auf jeden Fall sagen können, dass wir eine gewisse Anzahl an Tier- und Pflanzenarten haben, die invasiv sind und gegen die wir auch verpflichtet sind, im gewissen Maße was zu tun. Da hat der Gesetzgeber aufgepasst. Es gibt dazu eine EU-Verordnung, wo verschiedene Arten aufgeführt sind. Und gegen einige Arten ist es aber allen Beteiligten klar, dass man gar nichts machen kann, zum Beispiel. Die gelten schon als etabliert und da können wir nur noch, ja, quasi per Management eingreifen. Da gehen wir also nicht davon aus, dass wir die wieder verdrängen können. Da versuchen wir nur die größten negativen Effekte abzumildern.
Naja, wie ist das jetzt? Existieren hier im Stadtgebiet irgendwo Ausbreitungsschwerpunkte bestimmter Arten oder aber sind Stadtteile, beispielsweise die äußeren, irgendwie besonders betroffen, dass sich da invasive Pflanzenarten angesiedelt haben?
Also das kommt ganz drauf an, über welche Arten wir reden. Es gibt bestimmte Arten, zum Beispiel das angesprochene gelbblühende orientalische Zackenschötchen, was Sie jetzt in der Geraue gesehen haben. Das breitet sich vor allem auch entlang von Verkehrswegen aus, zum Beispiel entlang von Bahntrassen, von Straßen. Deswegen sind auch besonders Straßenböschungen und auch Eisenbahndämme besonders betroffen und von dort aus wird das halt sehr stark verbreitet und verdrängt halt einheimische Arten. Bei anderen Arten ist es eher so, dass die dann im Außenbereich eher unproblematisch sind, weil zum Beispiel landwirtschaftliche Flächen werden regelmäßig bewirtschaftet, gepflegt, umgebrochen. Da ist dann die Ausbreitungstendenz nicht so groß. Wo wir halt aufpassen müssen, sind dann bestimmte Schutzgebiete, Naturschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile und andere Schutzgebiete, wo wir dann tatsächlich sehr sensible Arten haben und wo die Bewirtschaftung nicht so intensiv ist, da müssen wir natürlich dann lenkend eingreifen. Bei Tierarten ist es dann nochmal was ganz anderes. Die verbreiten sich ja ganz anders fort und aus und da kann man zum Beispiel auch davon ausgehen, dass vor allem, also zum Beispiel der Waschbär, der ist auch in der Innenstadt sehr aktiv, weil da viele Menschen sind, der da viel Nahrung findet. Und die Problematiken zeigen sich dann aber eher im Außenbereich, wo es dann um verschiedene auch Tierarten geht, die dann dort verdrängt werden oder die der Waschbär als Nahrung zu sich nimmt.
Wenn Sie jetzt mitbekommen haben, Pflanzenarten, die hier nicht so unbedingt erwünscht sind, wachsen hier irgendwo. Ja, wie erfolgt denn überhaupt die Feststellung dieser Pflanzenarten? Muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass Sie und Ihre Leute oder die Leute vom Garten- und Friedhofsamt durch die Gegend laufen und schauen, was wächst da, was soll da wachsen, was soll da nicht wachsen?
Genau, also es gibt verschiedene Wege, wie wir da darauf aufmerksam werden. Natürlich von Bürgerinnen und Bürgern, die da, denen da irgendwas auffällt, unseren eigenen Mitarbeitenden. Wir sind ja ständig auch draußen unterwegs und machen selber Kartierung oder lassen kartieren. Das Garten- und Friedhofsamt pflegt seine Flächen und denen fallen auch Dinge auf. Dann hat das Land Thüringen noch verschiedene Aufgaben, die da werden auch regelmäßig Biotope aufgenommen, kartiert. Und auch entsprechend gibt es da eine Berichtspflicht und da kommt man dann oder da stellt man dann entsprechend fest, es gibt auch ganz viele ehrenamtliche Naturschützer, die auch viel draußen unterwegs sind und Artenerfassungen vornehmen. Wir haben auch ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte zum Beispiel in Erfurt, die sich auch speziell zum Beispiel zum Thema Pflanzen auseinandersetzen und dort verschiedene Kartierungen vornehmen jedes Jahr, sodass wir eigentlich einen ganz guten Überblick in Erfurt haben. Und wenn da quasi Dinge auffallen, bekommen wir natürlich recht schnell mit, dass da ja sich Arten ausbreiten. Und dann gibt es aber natürlich diese grundsätzliche Feststellung und auch die Verpflichtung für uns als Behörde oder als Kommune dann auch gegenüber, also bestimmte Dinge in Angriff zu nehmen. Und da gucken wir dann natürlich verstärkt auf bestimmte Pflanzenarten.
Sie sprachen jetzt schon von Kartierung. Ich stelle mir jetzt einfach mal so einen Stadtplan von Erfurt vor. Naja, haben Sie da jetzt vor sich einen Stadtplan, wo dann auf der einen Seite beispielsweise rot eingezeichnet ist, die und die Pflanzenart, paar Meter weiter, blau, die und die invasive Pflanzenart, paar Meter weiter, gelb, die und die Pflanzenart. Wie muss ich mir das mit der Kartierung vorstellen?
Also wir haben, es gibt verschiedene Informationssysteme, das sind also diese sogenannten Geoinformationssysteme. Da gibt es ein Landesinformationssystem Naturschutz, wo ganz viele verschiedene Informationen gesammelt sind, gebündelt sind, worauf wir Zugriff haben, wo aber auch der allgemeine Bürger, die Bürgerinnen Zugriff haben, wo man verschiedene Arten abfassen kann. Da sind aber jetzt nicht die invasiven Arten separat kartiert. Das haben wir dann quasi in unserem eigenen System hinterlegt, dass wir dann quasi schon die Örtlichkeiten wissen, wo die verschiedenen Arten vorkommen, um dann daraus abzuleiten, ob wir handeln müssen oder nicht. Und genau, so kann man sich das vorstellen.
Einige dieser Pflanzenarten breiten sich ja nun schnell aus, wie dieses angesprochene gelbe Gewächs, wo ich natürlich den Namen nicht verstanden habe.
Orientalisches Zackenschötchen.
Jedenfalls sowas Gelbes. Oder sind sogar richtig gefährlich. Wie beseitigt man diese verschiedenen Pflanzen, die beseitigt werden müssen, aus welchem Grunde auch immer?
Genau, also da muss man dann natürlich gestaffelt vorgehen. Erstmal ist die Feststellung tatsächlich, was ist es für eine Art? Ist es tatsächlich wirklich eine invasive Art, die sich verbreitet und die einheimische Natur gefährdet oder auch tatsächlich die Gesundheit gefährdet? Und daraus leiten sich dann die einzelnen Schritte ab. Und es geht natürlich auch ein bisschen um Personal und Budget. Wir brauchen da also entsprechendes Personal auch und auch entsprechende Geldmittel, um das Ganze bewerkstelligen zu können. Und danach müssen wir das halt versuchen einzuteilen. Und da konzentrieren wir uns natürlich dann auf die sensiblen Gebiete, das heißt auf Schutzgebiete, wo wir bestimmte Ökosysteme, Landschaftselemente, auch bestimmte Arten fördern wollen. Und wenn die bedroht werden durch invasive Arten, da werden wir dann entsprechend tätig. Und zum Beispiel beim Thema Riesenbärenklau, der ja tatsächlich auch eine Gesundheitsgefahr für den Mensch darstellen kann, da werden wir dann auch in anderen Flächen tätig, beziehungsweise fordern wir auch Eigentümer auf, tätig zu werden. Und auf unseren eigenen städtischen Flächen, da gibt es eine entsprechende Planung, wo wir dann mit eigenen Mitarbeitern, die entsprechend Schutzkleidung tragen müssen, die dürfen auch nur bei bestimmten Wetter raus. Also wenn die Sonne stark scheint und es sehr warm ist, ist es sehr schwierig, den Riesenbärenklaut zu bekämpfen, weil der dann extra oder seine toxische Wirkung extrem entfaltet. Und genau, also da wird dann entsprechend mit Mitteln gearbeitet. Wir auch bei auf Flächen, die nicht so sensibel sind, werden wir auch in ganz engem Abstand werden auch Spritzmittel ausprobiert. Die werden also dann auch so aufgetragen, dass die keine anderen Pflanzen oder Tiere gefährden. Und da sind wir am Probieren, was am besten wirkt, um halt dieser Pflanze wirksam Einhalt zu gebieten, weil es tatsächlich auch ein sehr hoher Aufwand ist, den wir da treiben, der auch viel Geld kostet. Und wir haben halt nur ein übersichtliches Budget. Und da müssen wir halt schauen, wie wir da vorgehen wollen. Und bei dem orientalischen Zackenschötchen zum Beispiel, was sich in der Geraue zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, massiv verbreitet. Da versuchen wir dann halt dieses Jahr auch einen neuen Ansatz zu gehen, indem wir dann dort auch die Bevölkerung mit einbeziehen. Da wollen wir also auch versuchen, dass uns die Bürgerinnen und Bürger dabei unterstützen. Was bei der Pflanze unproblematisch ist, die ist nicht giftig. Die verbreitet sich halt nur extrem und verdrängt unsere einheimische Natur.
Das konnte ich ja im vergangenen Jahr schon feststellen, wie schnell, ich nehme es einfach mal den Kyllianipark, der Kyllianipark gelb wurde. Genau. Also das war interessant zu beobachten, aber es ist ja längst nicht die einzigste invasive Pflanzenart. Welche kleinen oder auch etwas größeren invasiven Pflanzenarten, vielleicht auch welche, die richtig schön blühen, aber trotzdem invasiv sind. Ja, welche Pflanzenarten gibt es hier im Stadtgebiet?
Also es gibt noch die kanadische Goldrute, die ist vielleicht auch allen bekannt. Das ist auch gelb blühend. Die blüht aber erst später, also nach der Zackenschote. Die gibt es auch in der Geraue viel. Die verbreitet sich auch recht imposant. Die hat einerseits, kann man die vielleicht begrüßen, weil die für die Insekten eine wichtige Nahrungspflanze ist. Allerdings verbreitet die sich halt auch sehr massiv und bedroht dann die einheimische Flora. Und da versuchen wir halt auch gegenzuhalten. Und da kann man dann versuchen, man kann auch im eigenen Garten, da verbreitet die sich auch recht massiv, kann man auch schauen, dass man einfach dann die Blüten zurückschneidet, dass sie sich zumindest nicht weiter stark verbreitet. Da versuchen wir also auch in der Geraue was dagegen zu tun, weil das dort auch entsprechend ein geschützter Landschaftsbestandteil ist, also auch ein separates Schutzgebiet. Die Beifußambrosie, die blüht so ein bisschen lila, die hat vielleicht auch der eine oder andere schon mal gesehen, die ist wiederum hat die ein hohes allergenes Potenzial. Und dann gibt es noch das Riesenspringkraut, das indische Springkraut auch genannt, das sich auch ganz massiv entlang der Gewässer verbreitet. Hat den Vorteil, dass zu der Zeit dann nicht so die Ufer nicht so stark betreten werden, weil da kaum ein Durchkommen ist. Die blüht auch sehr schön und ist auch deswegen eine wichtige Insektennahrung. Allerdings verdrängt die halt auch die einheimische Flora und auch das Flussökosystem wird beeinträchtigt, weil halt die Uferbefestigung dann durch diese Pflanze auch herabgesetzt wird, weil da dann keine andere Pflanze mehr wachsen kann. Und die verbreitet sich halt auch massiv und da versuchen wir dieses Jahr dann auch anzufangen, dagegen was zu tun. Das ist aber sehr anspruchsvoll, sehr aufwendig und deswegen müssen wir halt schauen, wie gut uns das gelingt.
Blühende Pflanzen. Wir können ja auch insektenfreundlich, bienenfreundlich sein. Naja, denn ergibt sich für mich jetzt aber eine Art Widerspruch. Zum einen ist die Pflanze invasiv, zum anderen, wenn sie da Bienen versorgen kann, dass die da letzten Endes Pollen und sonst da was sammeln. Ja, wie löst man das denn auf? Invasiv, bienenfreundlich?
Das lässt sich insofern auflösen, indem halt, wenn diese Pflanzen nicht da sind, gibt es ja andere einheimische Pflanzen, die auch blühen und dann auch entsprechend als Nahrung dienen können. Und das ist dann durchaus wertvoller, weil dadurch dann eigentlich ich eine höhere Vielfalt habe, weil einfach ich dann nicht nur eine massive invasive Pflanzenart habe, sondern viele verschiedene einheimische Pflanzenarten, die auch vielleicht zu verschiedenen Zeitpunkten blühen und dadurch eigentlich einen viel höheren Effekt haben. Und auch es gibt auch viele verschiedene einheimische Insekten, die auf bestimmte Arten spezialisiert sind. Und wenn die dann halt weg sind, ist auch das Insekt oder die Art dann weg. Und weil die sich nicht so schnell umstellen können. Und deswegen ist es von Vorteil, wenn ich diese invasiven Arten bekämpfe, dadurch die anderen Arten besser wachsen können und nicht verdrängt werden und dadurch auch die Arten, die mit denen vergesellschaftet sind, auch ihr Auskommen haben.
Eine Pflanze, die ich persönlich als invasiv ansehe, ist, naja, eine Art Busch. Der hat Blätter so wie eine Esche und hat aber richtig schöne Stacheln. Wächst an verschiedenen Stellen hier im Stadtgebiet und ich konnte schon feststellen, wächst gut, aber wenn das einmal beseitigt wurde, also das, naja, gewachsene Buschzeug, sage ich jetzt einfach mal, da kommt an der Stelle nichts wieder. Was ist das für eine Pflanze?
Das ist die Robinie, die ist eine Baumart, die gewisses invasives Potenzial hat. Also die hat auch ein starkes Stockaustriebsvermögen, dann treibt sie dann so buschmäßig wieder aus, wenn man sie einmal zurückgeschnitten hat. Da muss man dann aufpassen, wie man sie zurückschneidet. Die hat auch die nette Eigenschaft, dass sie dann auch aus der Wurzel austreiben kann. Also sie wird dann, wenn man die Flächen dann nicht mäht sozusagen, verbreitet die sich also auch über Wurzelaustriebe. Das ist auch ein gutes Beispiel, ne? Die Imker mögen diese Pflanze auch, weil die ganz hervorragende Bienenweide ist. Jeder kennt auch den Akazienhonig. Das ist tatsächlich, hat nichts mit Akazie zu tun, sondern mit der Robinie. Und da gab es zum Beispiel auch Bestrebungen, da hat man auch im Rahmen der Renaturierung der Gera in der Geraaue auch ganz viele Robinien gefällt und hat dann als Ersatz einheimische Arten gepflanzt, die auch viel besser die Ufer befestigen. Und prinzipiell ist aber die Robinie jetzt keine Art, mit der wir so Riesenprobleme haben, weil deren invasives Potenzial eher übersichtlich ist. Also das ist, damit kann man auch besser umgehen, besser als zum Beispiel mit dem Götterbaum, das ist dann nochmal ein anderes Thema.
Ja, bei den Büschen und Sträuchern, die vielleicht auch schon mittelgroß werden können, welche invasiven Arten gibt es da hier neben dieser Robinie im Stadtgebiet?
Also was auch ein Problem werden kann, hatte ich gerade schon angesprochen, das ist der Götterbaum. Das ist also auch eine Baumart, die aus Amerika zu uns gekommen ist, beziehungsweise auch aus Ostasien. Und die hat schon ein sehr hohes Ausbreitungspotenzial. Da gibt es in Europa Länder, wo die ganze Landstriche übernommen hat. Und das, wenn man in Erfurt zum Beispiel dann auch im Sommer unterwegs ist, wo nach starker Trockenheit und Hitze, ist das eine Baumart, die sehr stabil ist und noch quasi die einzige Baumart ist, die noch halbwegs vital aussieht. Und das ist auch so ein bisschen der Widerspruch, ne, dass wir brauchen klimastabile Baumarten in Erfurt. Und wollen aber dann auch solche krass invasiven Arten eigentlich zurückdrängen. Beim Götterbaum ist es tatsächlich so, es gibt ein Verbot von der EU, aus dieser angesprochenen EU-Verordnung, den in Verkehr zu bringen, den anzupflanzen. Und es gibt ja auch ein Baumkonzept für Erfurt, wo wir Baumarten identifiziert haben, um eine klimastabile Baumartenmischung zu haben, wo wir dann auch bestimmte Bereiche identifiziert haben, wo wir sagen, da wollen wir auf keinen Fall invasive Gewächse, Baumarten haben, um die einzudämmen. Ansonsten kommt man durch die recht intensive Pflege, die man auf Grünflächen hat oder auch auf Baumscheiben entsprechend, kann man diese Baumarten auch in Schach halten. Außer beim Götterbaum, da gibt es halt dieses Verbot, deswegen wird er nicht gepflanzt. Und da, wo er halt von Natur aus vorkommt, da müssen wir halt auch schauen, wird dann abgestimmt, ob man den bekämpft, also fällt, oder ob man sagt, okay, man akzeptiert den und man muss halt dann im größeren Umkreis schauen, dass der sich nicht an der Stelle weiter verbreitet und muss dann die Stockausschläge oder die Samen, die sich dann zur Naturverjüngung führen, dass man die dann entsprechend bekämpft.
Sind noch weitere invasive Pflanzenarten, beispielsweise Bäume, aber auch kleinere Gewächse, die Sie jetzt noch nicht genannt haben, hier in der Stadt relevant?
Genau, was noch eine Art, die noch relevant ist, die auch alle kennen, die sich auch stark verbreitet, vor allem auch an Gewässern, ist der sogenannte Staudenknöterich. Da kann man wunderbar auch aus den Stängeln dann Insektenhotels bauen. Also wer das machen möchte, ist da gerne aufgerufen, die Pflanze zurückzuschneiden. Die hat ein hohes Austriebsvermögen. Auch kleinste Teile der Wurzeln führen dazu, dass er sich weiter verbreitet. Und den bekämpfen wir tatsächlich dann auch an Stellen, wo er in Schutzgebieten die einheimische Flora bedroht. An anderen Stellen kommt man da eigentlich nicht hinterher mit den Mitteln, ne, die wir haben. Also sowohl das Personal als auch das Geld fehlt dort. Und das ist ein Kampf, den wir einfach nicht gewinnen können. Und es ist halt auch die Frage, wie massiv man gegen die Natur tatsächlich ankämpft. Durch den Klimawandel ergibt sich ohnehin eine gewisse Veränderung der Flora und Fauna, aber es ist an manchen Stellen ist es tatsächlich notwendig.
Bärenklau hatten wir schon. Naja, diese invasiven Pflanzenarten können ja mitunter sehr schön blühen, können auch für uns Leute hier in Erfurt sehr anziehend sein, dass man die vielleicht auch mal genauer aus der Nähe betrachtet oder vielleicht sogar auch berührt. Welche von diesen ganzen invasiven Pflanzenarten sind denn für uns hier wirklich gefährlich?
Also das hatte ich schon gesagt vorhin, also der Riesenbärenklau, das ist tatsächlich eine Pflanze, die eine Gesundheitsgefahr darstellt. Der Saft hat eine phototoxische Wirkung, das heißt in Verbindung mit Sonnenlicht entstehen, da kann man sich schon sehr stark schädigen, sorgt auch für Unwohlsein, allein der Geruch, der dabei entsteht, haben wir schon Erkenntnisse. Wir hatten auch tatsächlich schon Arbeitsunfälle damit, wo man also wirklich aufpassen muss. Und was auch eine gewisse Gefahr ist, ist die Beifußambrose, die hatten halt ein sehr hohes allergenes Potenzial. Also für Allergiker ist das problematisch. Das sind so die Hauptpflanzen. Ne? Das Holz des Götterbaums ist auch giftig, aber ich kenne jetzt keinen, der da auf dem Holz rumkaut. Von daher ist das ein Fakt. Auch viele einheimische Baumarten sind giftig, aber das Risiko ist überschaubar. Aber das sind die beiden Arten, die eigentlich mir jetzt auf ad hoc einfallen.
Naja, und nicht vergessen, die besagte Robinie hat richtig schöne Stacheln.
Das stimmt, aber einheimische Rosen auch. Ich glaube, da muss man einfach die Augen aufmachen.
So, ich mache jetzt hier auch mal die Augen auf zum Monitor. Ein paar Takte Musik, ehe es dann mit dem nächsten Teil des Gesprächs weitergeht. Geht das mit den invasiven Tierarten hier im Stadtgebiet weiter? Wo und wie sind im Stadtgebiet Erfurt invasive Tierarten unterwegs?
Das kommt auch genau auf die Arten drauf an. Wir haben Arten, die sind eigentlich über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Zum Beispiel der Waschbär, da kann man sagen, der kommt eigentlich flächendeckend über das ganze Stadtgebiet vor. Bestimmte Krebsarten kann man vielleicht davon ableiten, wenn man weiß, dass die in Gewässern leben, vor allem in Seen, dass die dann vorrangig in den Kiesseen in Erfurt verbreitet sind. Dann gibt es den amerikanischen Mink, das ist eine Marderart, da haben wir schon Meldungen bekommen, dass Fischotter unterwegs wären. Das konnte man dann aber relativ schnell eingrenzen, dass es der amerikanische Mink ist. Der hat ein sehr dunkles Fell, ist ungefähr so groß wie der einheimische wie die einheimischen Marderarten und kommt auch vorrangig am Gewässer vor, kann auch gut schwimmen. Der kommt auch quasi eigentlich fast flächendeckend vor, aber so ein bisschen gewässergebunden. Die Nilgans ist eine Vogelart, die hat sicherlich auch schon jede Erfurterin, jeder Erfurter mal feststellen können. Die gibt es überwiegend natürlich auch an den Gewässern, an den umliegenden größeren Seen und auch vor allem in der Innenstadt rund um die Krämerbrücke gibt es die machen sehr gut auf sich aufmerksam. Ja, gerade auch wenn die Junge haben, sind die auch sehr aggressiv, um die entsprechend zu verteidigen. Die gibt es eigentlich dann auch quasi flächendeckend, aber vorrangig an den Gewässern.
So, bei den verschiedenen Tierarten, da können ja auch kleinere oder kleinere Arten dabei sein. Naja, wie stellt man jetzt fest, wo und wie welche Tierart lebt? Werden die irgendwie gezählt? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also das mit dem Zählen gestaltet sich relativ schwierig, gerade beim Waschbär zum Beispiel. Das ist eigentlich illusorisch, da irgendwie die Tiere zählen zu wollen, zumal die sich auch sehr stark vermehren. Da weiß man im Prinzip nur, dass aufgrund der Funde, aufgrund der Kommunikation auch miteinander, ne, die wir führen mit dem auch zum Beispiel vorrangig, also beim Waschbären sind es vor allem die Jäger, weil die auch entsprechend bejagt werden dürfen und müssen. Wissen wir also, dass die flächendeckend vorkommen. Da gibt es auch die entsprechenden Jagdstreckenergebnisse. Die werden auch entsprechend gemeldet an die untere Jagdbehörde. Von daher wissen wir da auch, dass wie die Bestände sich auch entwickeln. Ne? Die gehen also nach oben. Und ansonsten gibt es halt tatsächlich entsprechende Meldungen, die wir immer haben. Bei den Nilgänsen wissen wir da auch entsprechende Vorkommen. Wir kennen auch ungefähr die Brutplätze in der Stadt. Bei Mink sind es dann eher tatsächlich vereinzelte Meldungen. Genau, das sind so die. Und asiatische Hornisse ist auch eine Art, die kommt in Thüringen. Gab es bisher eine Meldung, die haben wir in Erfurt zum Glück noch nicht, aber das ist auch eine Frage der Zeit, denke ich, bis die dann vorkommt. Und da sind wir dann drauf angewiesen, auf im Prinzip alle Erfurterinnen und Erfurter, die die Augen aufhalten und uns da unterstützen.
Das ist jetzt ein gutes Stichwort, asiatische Hornisse. Durch die Klimaveränderung breiten sich auch Insektenarten aus, besonders Mücken. Naja, welche von den Insektenarten jetzt hier im Stadtgebiet könnte man schon als invasiv bezeichnen oder welche ist wirklich invasiv?
Also tatsächlich invasiv ist diese angesprochene asiatische Hornisse, die wir noch nicht haben. Die gibt es aber, also wie gesagt, wir haben eine Meldung in Thüringen. Ansonsten in angrenzenden Bundesländern ist die schon weit verbreitet, in Frankreich ganz massiv, wo sie dann auch tatsächlich zum Beispiel die Honigbiene bedroht. Also die Imker sind da sehr sensibel und da gibt es also verschiedene Monitoring-Projekte und auch Bekämpfungsmaßnahmen. Das vor der Herausforderung stehen wir noch nicht in Thüringen, aber das ist wie gesagt eine Frage der Zeit. Es gibt verschiedene Ameisenarten, die invasiv sind. Da haben wir aber auch noch keine Vorkommen. Genau, und dann gibt es entsprechend andere Käferarten, wo es zum Beispiel auch massive Quarantänemaßnahmen gibt, wenn die vorkommen, wenn das also festgestellt wird. Da gibt es auch entsprechende Notwendigkeiten, die dann zu melden, wo es dann auch darum geht, Gehölze fällen zu müssen, wenn die tatsächlich betroffen sind. Das sind dann Arten, die kommen tatsächlich. Ja, das ist, hat nichts mit dem Klimawandel zu tun, sondern mit der Globalisierung. Die kommen dann über verschiedene Transportmittel, wenn die auf irgendwelchen Paletten drauf sind oder in Pflanztöpfen zum Beispiel, verbreiten die sich dann. Und da gab es einzelne Fälle in Magdeburg zum Beispiel, wo der asiatische Laubholzbock gefunden wurde, wo dann im Umkreis werden Quarantänebereiche abgesperrt und da werden dann in diesem Quarantänekreis alle Bäume gefällt. Und das ist natürlich ein massiver Eingriff, den wir uns nicht für Erfurt wünschen.
Naja, durch die Gewässer an verschiedenen Stellen hier im Stadtgebiet, da könnten ja auch Insekten heimisch werden, die das Wasser, sei es jetzt ein direkter See oder auch ein Tümpel, wie beispielsweise im Roten Berg, als, naja, Platz für die Larven brauchen. Ist da irgendwas bekannt, dass sich hier Arten ansiedeln, die hier gut gedeihen?
Also Gewässer sind auf jeden Fall gute Verbreitungskorridore. Das gilt für alle Arten, nicht nur für jetzt invasive Arten, die sich halt über die Gewässer sehr gut verbreiten. Da würde mir jetzt erstmal nichts einfallen, wo wir jetzt eine Problemart hätten. Also da weiß ich jetzt nicht, ob Sie jetzt eine bestimmte Art im Kopf haben, vor Augen haben. Aber da ist jetzt zumindest jetzt nichts bekannt, was uns vor Probleme stellt.
Wir hatten schon die Krebsart im Gewässer. Genau. Ich hatte jetzt vor längerer Zeit mal was gehört über Muscheln, die sogenannte Quantamuschel. Ist die hier bei uns auch unterwegs?
Das müsste ich danach quasi nachliefern. Da bin ich gerade überfragt. Die Art ist bekannt, genau, aber es ist noch, müsste ich erst eine Kollegin fragen, inwieweit es tatsächlich in Erfurt problematisch ist, aber es ist mir jetzt zumindest nicht im Kopf
verhaftet. Weil ich persönlich ja drauf gekommen bin, zum einen durch die Medien, aber auch, weil wir ja, im Bereich der Seen im Norden Wassersport haben und sich die Larven dieser Muschelart auch über, die Wassersportutensilien gut verbreiten und dann im Grunde genommen, das Gewässer dicht machen, weil sie so gut wachsen.
Ja, genau. Also bei der Muschel ist es mir jetzt akut nicht bekannt. Wo wir tatsächlich aber Vorkommen haben, ist tatsächlich mit den Krebsen und die dann auch die einheimischen Krebsarten bedrohen, weil die einfach wesentlich potenter sind und nicht so sensibel. Und da gibt es dann tatsächlich auch Problem, wie man die Verbreitung eindämmen kann. Es gibt Vorkommen in einzelnen Seen, wo man einfach dann schauen muss, wie man den Wasseraustausch zu den anderen Seen nicht unterbinden kann, aber zumindest so gestalten kann, dass durch gewisse Filterwirkungen diese Art sich nicht so schnell verbreitet. Ne? Und das ist gerade vor dem Hintergrund, dass die Erfurter Seen im Norden alle miteinander verbunden sind, ist das schon problematisch.
Mir ist es gerade noch eine ganz spontane Frage eingefallen, die etwas abseits vom Thema ist. Ich bin ja jemand, der sich immer freut, wenn in der Gera ein Reiher rumsteht und da irgendwie steht und wartet. Sind denn eigentlich genügend Fische in der Gera unterwegs, dass die Reiher da auch genügend Nahrung finden?
Ja, kann man schon sagen. Das würde jetzt wahrscheinlich der Landesangelverband ein bisschen anders sehen. Die haben natürlich ein Problem, gerade mit fischfressenden Vögeln. Das sind halt die graue Reiher, die einheimisch sind, hierher gehören und natürlich den Fisch fressen, weil die Angelverbände, die haben die Flussläufe, also die Gera in Abschnitten und auch den Flutgraben gepachtet, um dort angeln zu gehen oder Angelscheine zu vergeben. Und die setzen natürlich auch aus Naturschutzgründen, nicht nur jetzt, um die Fische dann angeln zu können, entsprechende Jungfische aus. Und die sind natürlich dann nicht so ganz happy, wenn der graue Reiher dann die Fische rausfrisst. Aber wir können beobachten, auch durch die Wasserrahmenrichtlinie der EU, wo man viele Bereiche renaturiert und den Gewässerzustand verbessert, dass auch die Fischbestände zunehmen. Also zum Beispiel die Westgroppe, die kennt wahrscheinlich kein Mensch. Das ist eine sehr seltene Fischart, die streng geschützt ist nach dem Gesetz und die war also massiv vom Aussterben bedroht und da können wir durch verschiedene Kartierungen im Rahmen von Baumaßnahmen, wo es dann immer mal Abfischungen geben muss, damit die Fischarten dort nicht sterben, da können wir also vermelden, dass die Bestände stark zunehmen und deswegen und da müssen wir aber schauen, wie gesagt, andere Fischarten, denen geht's noch nicht so gut, aber das hat dann weniger was mit dem Graureiher zu tun, als dann insgesamt mit dem Umgang von Gewässern.
Von den vielen Tierarten, die wir jetzt hier schon besprochen haben, von den invasiven Tierarten, sind da irgendwelche dabei, sei jetzt klein oder groß, die uns gefährlich werden können?
Eigentlich, also würde mir jetzt von den Arten jetzt eigentlich tatsächlich nicht einfallen. Also ist jetzt keine räuberische Art dabei, die irgendwie tatsächlich den Menschen gefährlich werden könnte.
Damit schaue ich jetzt hier mal wieder auf den Monitor. Es kommen wieder ein paar Takte Musik und dann sind wir beim dritten Teil vom Gespräch.
Thank you.
Wir befinden uns in der zweiten Märzhälfte diesen Jahres und so langsam aber sicher beginnt ja die Baumblüte. Sei das irgendwelche Hecken, seien das irgendwelche Zierobstbäume oder sowas ähnliches, aber dauert ja nicht mehr lange, da fangen auch die Kirschbäume an zu blühen. Und naja, Kirschbäume befinden sich ja auch auf den Streuobstwiesen, die es ja an vielen Stellen im Stadtgebiet gibt. Nun hatte ich aber überhaupt keine Ahnung, dass da hier im Steiger im Bereich vom Waldhaus eine größere Streuobstwiese ist. Kannte ich also überhaupt nicht, dass es da ein sogenanntes Apfelgut gibt. Davon hatte ich auch noch keine Ahnung. Und man hatte mir freundlicherweise mitgeteilt, dass da demnächst in diesem Apfelgut eine Streuobstwiesenveranstaltung stattfinden soll. Herr Dering, was ist das für eine Streuobstwiesenveranstaltung?
Das ist unser Streuobstwiesenfest. Das kann man jetzt schon fast traditionell nennen, weil das findet zum dritten Mal statt und damit ist es eine Tradition. Und mit uns meine ich, also wir organisieren das gemeinsam, also wir als Umwelt- und Naturschutzamt, gemeinsam mit den Eigentümern dieses Apfelgutes. Das ist also eine Privatfläche mit einer sehr großen, also schon mit einer der größeren Streuobstwiesen in Erfurt. Ein altes Gutshaus darauf, was auch also diese gesamte Fläche hat eine sehr spannende Historie. Das kann man alles an diesem Tag dann erfahren. Da wurde vor einigen Jahren auch ein altes Kreuz gefunden, was also bis ins Mittelalter hineinreicht, die Historie. Und gemeinsam mit dem Landschaftspflegeverband Mittelthüringen, zusammen mit der Grünen Liga, mit dem Pomologenverein, mit dem NABU, dem BUND Erfurt, also eine große, bunte Anzahl an Institutionen und Vereinen, die dort gemeinsam dieses Fest organisieren. Wir wollen halt das Thema Streuobstwiese in den Fokus nehmen, darüber aufklären, wie wichtig dieser Lebensraum ist, dieses Ökosystem als Verbindung zwischen extensiv, also zwischen sehr wenig genutzten oder nur zweimal im Jahr gemähten Wiesen, die dadurch ganz viele Arten beherbergen und auch außerdem aber dann den Baumbestand obendrauf noch, der dann auch nochmal wesentlich höhere Artenzahlen aufweist und früher ganz verbreitet war zur Obstversorgung und dann im Rahmen der Industrialisierung der Landwirtschaft und auch der höhere Nutzung sozusagen, auch der weiteren Verbreitung des Menschen in seiner Siedlungstätigkeit sind ganz viele Streuobstwiesen verloren gegangen. Und seit einigen Jahren gibt es dafür verstärkt auch Fördermittel aus verschiedenen Quellen, wo wir dann auch als Kommune und die Vereine auch in die Lage gesetzt werden, solche Flächen auch wieder gut in die Pflege zu bringen. Und da ist dann neben Führung zur Streuobstwiese selbst, zur Geschichte dieses Apfelgutes an sich, gibt es auch Führungen zu Schäferei, zu Imkerei, zum Sensen, also so wie man früher solche Flächen gemäht hat. Es gibt auch kulturelle Beiträge. Es wird auch Live-Musik geben und natürlich auch kulinarische nette Angebote.
Was ganz wichtig ist, wann genau findet dieses Fest, diese Veranstaltung statt?
Genau, das ist am 25. April von 11 bis 18 Uhr. Wird eröffnet durch einen Apfelsaftanstich, 11.30 Uhr. Wer ganz früh aufsteht, kann um 7 Uhr an dem Tag dort vor Ort noch an einer Vogelstimmenwanderung durch den Steiger teilnehmen. Wir haben ja im Steiger, unserem quasi Hauswald, ganz viele verschiedene Vogelarten, die da vorkommen. Und das ist eigentlich.
Können die Leute da jetzt einfach hinkommen oder müssen die sich irgendwo anmelden?
Nee, die können einfach hinkommen. Wir freuen uns über jede, die da uns besucht. Und also es ist alles kostenfrei, bis auf natürlich, wenn man da eine Bratwurst sich kauft oder einen Apfelsaft. Es gibt auch ein ganz tolles Kuchenangebot. Die Survival Sieglinde, wer die kennt, ist auch mit dabei mit ihrem Kräuterangeboten. Und wir freuen uns einfach auf ein sehr gemütliches, vielfältiges Fest und auf viele wissbegierige Besuchende.
Naja, und die wissbegierigen Leute, die jetzt vielleicht noch mehr wissen wollen über dieses Fest, wo können sich diese informieren?
Die können sich auf der Internetseite vom Apfelgut informieren, auf der Internetseite vom Landschaftspflegeverband Mittelthüringen und auch auf der Veranstaltungsseite der Stadt Erfurt wird es dann auch zu finden sein. Und demnächst gibt es natürlich überall im Stadtgebiet entsprechende Flyer und Plakate und es gibt dann auch entsprechend in den sozialen Medien von den verschiedenen mit Akteuren wird es dann auch publiziert.
Und ganz wichtig, liebe Leute, wenn ihr euch jetzt für diese Streuobstwiesenfestveranstaltung interessiert, das ist da so irgendwie in der Nähe vom Waldhaus, naja, zwischen dem Waldhaus und dieser großen Gartenanlage, die da ist. Man muss im Grunde genommen da irgendwie so ein bisschen da, naja, Richtung Möbelsburg so ein bisschen rein.
Genau, also wer die Fuchsfarm kennt, der, das ist nicht weit weg davon, also zwischen Fuchsfarm und Waldhaus gelegen, findet man das auf jeden Fall, beziehungsweise tatsächlich direkt neben der Gartenanlage Junkerholz, unterhalb vom Waldhaus gelegen. Ist recht einfach hinzukommen, der Bus hält am Waldhaus, mit dem Rad kommt man gut hin, am Waldhaus selbst gibt es einen großen Wanderparkplatz. Genau,
sehr gut erreichbar. Spannende Sache. Herr Döring, vielen Dank für diese vielen Informationen. Zum einen zu den invasiven Pflanzenarten, zu den invasiven Tierarten hier im Stadtgebiet und natürlich auch, naja, zu dieser Streuobstwiesen-Festveranstaltung. Danke.
Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
So, liebe Leute, da gibt es jetzt gleich wieder Musik. Musik hier aus Thüringen. Musik aus der Gegend von Kreuzburg. Also Kreuzburg ist ja ein bekannterer Ort, etwas nördlich von Eisenach. Und in dieser Region Kreuzburg, da ist eine Band namens Ohne Eva zu Hause. Und die spielen euch jetzt den Titel Vielleicht morgen. Und das Ganze ist eine Einzelveröffentlichung.
Der Schädel schwer, die Füße schleifen hinterher. Routine wuchert monoton, die Farben fließen, ein stumpfer Ton. Ein stumpfer Ton. Ihr Schweigen heilt im Takt so krass, wie Massen starren Fremde blass. Die Dunkelheit aus meinem Traum stört versunken hier im Raum. Hier im Raum. Doch vielleicht, vielleicht morgen zerbricht das Grau. Worten zerfliegen, der Himmel wird blau. Vielleicht morgen nicht erst irgendwann, denn jeder Tag fängt bei dir an.
nicht vielleicht, sondern jetzt bin ich schon beim nächsten Thema der Sendung. Irgendwie vor einigen Wochen habe ich da mal eine E-Mail erhalten, eine Pressemitteilung, und da war was vom Boden, vom Erdboden des Jahres 2026 geschrieben. Naja, interessante Sache. Und der Boden des Jahres 2026 ist der sogenannte Archivboden. Das muss ich euch jetzt mal vorlesen. Archivböden in Thüringen sind Fenster in die Vergangenheit der Erdbodenzusammensetzung. Und da habe ich doch mal ein bisschen was zusammentragen lassen an Textfragmenten, um euch das ein bisschen genauer zu erklären. Ja, die ganze Sache eingelesen und den Beitrag erstellt hat Donate Hille hier von Radio Frei. Und naja, den Archivbodenbeitrag, den könnt ihr jetzt hören.
Anfang Dezember vergangenen Jahres wurde in Deutschland der Boden des Jahres für das Jahr 2026 ausgerufen. Die Wahl fiel auf den Archivboden. Archivböden sind Böden, in denen Zeugnisse von menschlichen Nutzungen oder geologische Prozesse konserviert worden sind, die tausende Jahre zurückliegen können. Aus dem Archivboden können wir die Geschichte der Natur und der Menschen in Thüringen ablesen, erklärte seinerzeit Thüringens Umweltminister Thilo Kummer. Sie werden auch als Fenster in die Vergangenheit bezeichnet. In Thüringen werden bei Grabungen und Erdarbeiten immer wieder Archivböden oder deren überdeckte Reste freigelegt. Ein international bekanntes Beispiel ist der ehemalige Travertinenbruch Ehringsdorf bei Weimar, in dem mehrere Bodenbildungen aus der Eiszeit mitsamt prähistorischen Funden erhalten geblieben sind. Wissenschaftler gewinnen hier wertvolle Erkenntnisse über die Lebensbedingungen unserer Vorfahren und die damaligen Umweltverhältnisse. Ein jüngeres Beispiel für einen Archivboden ist die ertrunkene Lös-Schwarzerde im Gebiet des ehemaligen Obersees bei Weißensee, Ottenhausen. Andere Böden mit Archivcharakter sind Moorböden, die in Thüringen noch gelegentlich vorkommen, teilweise in durch Salzauslaugungen entstandenen vernässten Senken. Ein Beispiel dafür ist das Kranichmoor bei Petriroda. Seine Schichten belegen eine frühere Phase starker Vernässung, in der Torf entstehen konnte. Heute ist die Senke stark entwässert und der Moorboden ist nur noch ein Relikt der einst sumpfigen Landschaft.
Also, jetzt wisst ihr über die Archivböden und auch spezielle Moorböden hier in Thüringen Bescheid. Damit gibt es jetzt wieder Musik. Die Band nennt sich Jumpin' Rockets. Der Titel Wring Out Boogie, naja, erinnert mich irgendwie gleich wieder an die Waschmaschine samt Wäsche. Und dieser Titel Wring Out Boogie befindet